HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Der oberste Corona-Manager des Landes ist Gesundheitsminister Jens Spahn.
Er ist der Mann, der mit der Regierung mit Abstand am meisten gefordert ist. Und er hat damit eine ungeheure Chance zur Profilierung. Keine Macht
für die Arme. Ganz Deutschland hängt an seinen Lippen. Das kann für ihn ein enormes Sprungbrett sein. Aber es kann eben auch das Gegenteil sein.
Wir müssen Leben retten und damit ein Stück weit auch die Lebensweise unseres Landes.
Markus Söder kann in der Krise zeigen, wozu er fähig ist und tut das auch.
Wenn die Israelis über den Stand der Pandemiebekämpfung oder über die Maßnahmen der Regierung informiert werden, ist das immer Chefsache. Und Benjamin Netanyahu selbst spricht zu seinen Mitbürgern. In diesen Tagen befinden wir uns mitten in einer ernsten nationalen Gesundheitskrise und werden von einem Angeklagten angeführt, der zu unserer Bestürzung im Namen der Krise unser Parlament lähmt.
In der Corona-Krise haben viele Länder wichtige Grundrechte wie etwa die Versammlungsfreiheit außer Kraft gesetzt. Doch was in Ungarn beschlossen wurde, das sucht in Europa seinesgleichen.
Für die Maßnahmen brauchen Sie eine solche Ermächtigung ohne Zeitlimit. Es scheint so, als ob ihr vorrangiger Gegner nicht das Virus ist, sondern vielmehr wir, die Oppositionspartei.
Wir erleben gerade alle, wie Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Noch sehen wir, dass das zum Wohle der Allgemeinheit getan wird, aber es gibt auch Kräfte, die versuchen, diese Krise auszunutzen, um ihre persönliche Macht auszubauen. Wie Viktor Orban in Ungarn, der per Notstandsgesetz regieren kann, wie Marine Le Pen, die mit Verschwörungstheorien Anhänger gewinnen will, oder Benjamin Netanyahu, dem Corona mehr Amtszeit schenkt. Es leiden eben nicht alle unter einer Extremsituation. Es gibt auch immer Profiteure. Und während die Mehrheit der Menschen mehr oder weniger ratlos zu Hause sitzt, schlägt die Stunde der Macher. Zwar interessiert sich momentan kaum jemand dafür, wen die CDU zu ihrem Parteivorsitzenden und damit zum Kanzlerkandidaten machen will, aber der Machtkampf geht trotz Corona-Pandemie weiter. Sie kann Gesundheitsminister Spahn sogar nützen, seine Position zu stärken. In der Krise ist die Sehnsucht nach einem starken Staat groß, nach jemandem, der den Weg vorgibt. Wenn demokratische Strukturen aufgebrochen werden, ist das auch die Stunde der Extremisten? Keine Macht für niemand. Politik in der Krise, so haben wir heute getitelt. Bevor wir uns den Extremisten zuwenden, schauen wir erstmal auf die deutsche Politik. Und zwar besonders auf diejenigen, die noch was werden wollen und sich jetzt in der Krise um die Plätze in der ersten Reihe drängeln. Söder, Laschet, Spahn. Es geht ja schließlich nicht nur darum, ein Virus zu bekämpfen, sondern auch die Konkurrenten, die auch Kanzler könnten. Kai Clement, unser Korrespondent in Berlin, hat einen Gewinner ausgemacht.
Er ist der Krisenmanager der Stunde. Jens Spahn als Anwärter für die CDU-Spitze im Tandem mit Armin Laschet zwar nur die Nummer 2, als Gesundheitsminister aber der Corona-Bekämpfer Nummer 1. Das sei eine Rolle, die Spahn vor der Krise niemals hätte erwarten können, sagt der Politologe Albrecht von Lucke.
Er ist der Mann, der mit der Regierung mit Abstand am meisten gefordert ist, auf den natürlich sich gerade auch in den Reihen der CDU am meisten die Blicke konzentrieren, und er hat damit eine ungeheure Chance zur Profilierung. Man kann das durchaus mit der Chance und der genutzten Chance von Helmut Schmidt 1962 in der großen Flut in Hamburg vergleichen.
Der schafft was weg, so lobte ihn mal die Kanzlerin. Doch jetzt geht es um mehr als Fleißkärtchen. Es geht um das ganz große Spektrum von Mundschutzpflicht, ja oder nein, bis hin zum Zusammenhalt der Gesellschaft in Zeiten der Pandemie.
In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, nehme aber eben wahr eine Bereitschaft zu Solidarität, um eben andere vor einer Infektion zu schützen. Und das ist dann ein gutes Signal.
Noch sei Deutschland vor der Welle, vor dem Sturm, sagen Experten. Das heißt für den Politologen von Lucke aber auch keine vorschnellen Bewertungen, bitte.
Im Falle von Jens Spahn ist die große Frage, ob seine jetzige Aktivität letztlich hinreichen wird, um die Krise zu bewältigen und die Frage damit gar nicht erst aufkommen zu lassen, ob er nicht zu spät reagiert hat.
In Deutschland weisen Bayern und Nordrhein-Westfalen die meisten Fallzahlen auf. Die Ministerpräsidenten beider Länder sind damit besonders präsent. Aber alles andere als einig. In der Telefonschalte mit der Kanzlerin zum ersten großen Maßnahmenpaket sollen CSU-Chef Söder und CDU-Mann Laschet sogar richtig aneinander geraten sein. Zu Wochenbeginn hat er bei der Verlängerung der bayerischen Regeln erneut den starken Mann der Pandemiebekämpfung gegeben.
Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Und es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder entsprechende Debatten.
Ich glaube, dass im Falle von Markus Söder zweierlei zusammenkommt. Einerseits in der Tat das Gefühl, dass in diesem Stadium der Staat in hohem Maße gefordert ist. Auf der anderen Seite natürlich immer bei Söder auch das Wissen darum mitspielt, dass er die Chance zur eigenen Profilierung nutzen kann, gewissermaßen die Rolle des Vorreiters zu spielen.
Also auch Söder eine Nummer eins, in diesem Fall im Kreis der Länderkollegen, so sieht es der Politologe Albrecht von Lucke.
Das ist seine Chance, die hat er in hohem Maße ergriffen.
Die Nummer eins damit auch vor Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden nehmen jedenfalls unterschiedliche Rollen ein. Da ist der Vermittler aus dem Westen, da ist der Macher aus dem Süden. Laschet hat am Wochenende geschrieben, Politiker sollten, Zitat, nicht dem Rausch des Ausnahmezustands und der Tatkraft verfallen. Er positioniert sich als jemand, der lieber früher als später über eine Exit-Strategie zumindest nachdenken will.
Armin Laschet ist auf der einen Seite durch die Krise enorm gestärkt. Er ist in der Auseinandersetzung in der CDU gegenüber Friedrich Merz und von Norbert Röttgen muss man, glaube ich, gar nicht mehr sprechen. Er hat ohnehin nur Außenseiterchancen enorm gestärkt, weil er jetzt letztlich als Mann der Exekutive auftreten kann. Sein eigentliches Problem wird aber erst nach der Wahl zum CDU-Vorsitzenden beginnen, denn die eigentliche Auseinandersetzung findet längst mit Markus Söder statt.
Nämlich die Frage, wer die Kanzlerkandidatur der Union an sich zieht. Und da sei Laschet stark ins Hintertreffen geraten. So sieht es jedenfalls Albrecht von Lucke. Die Krise ist die Stunde der Exekutive der Regierung. So steht auch der nach der SPD-Vorsitzwahl so angeschlagene Olaf Scholz nun wieder unangefochten da als Finanzminister und Vizekanzler und womöglich gar als Kanzlerkandidat der SPD.
Politik in der Krise. Professor Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See und hat die politische Lage im Blick. Guten Abend, Frau Münch.
Guten Abend, Frau Renk.
Eine besonders herausfordernde Situation, wie wir sie gerade haben, ist eine gute Chance für Politiker zu zeigen, dass sie eine solche Lage im Griff haben, dass sie Entscheidungen treffen können und die Menschen ihnen auch vertrauen können. Wer macht das aus Ihrer Sicht gerade besonders gut?
Jetzt bin ich in Bayern und werde natürlich nicht gegen den bayerischen Ministerpräsidenten sprechen, aber unabhängig davon, wo ich bin, also zum Beispiel Söder macht natürlich, es wirkt nach außen so, als ob er weiß, was er tut. Er vermittelt den Eindruck, dass er jetzt nicht alles allein entscheidet, obwohl ihm das vielleicht dann doch am liebsten wäre, sondern sich durchaus auch beraten lässt. Er macht also durchaus einen kundigen und durchsetzungsfähigen Eindruck, aber selbstverständlich auch der Bundesminister Spahn. Also das sind einige Leute, das ist ja auch einer der großen Vorzüge unseres Föderalismus, dass da jetzt nicht einer oder eine allein durchregiert. Das wollen wir auch gar nicht haben, weil es ja auch unter Umständen Fehler gemacht werden, sondern dass wir unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Positionen haben.
Da Sie in Bayern sind, Södern statt Zögern ist schon anerkennend aus CDU-Kreisen zu hören. Seine Beliebtheitswerte sind beachtlich. Söder schien ja schon aus dem Rennen zu sein und hatte auch noch beim politischen Aschermittwoch so gesprochen, als sei sein Platz ganz eindeutig in Bayern und eben nicht in Berlin, nicht als Kanzlerkandidat. Inwiefern sind die Karten neu gemischt?
Ja, also dass die Karten insgesamt jetzt auch durch die Verschiebung des CDU-Parteitags, wo es ja zunächst mal um den CDU-Vorsitzenden gegangen wäre, also dass das alles nochmal ein bisschen zurückgestellt ist, das ist sicherlich richtig. Nach wie vor sehe ich ehrlich gesagt Söder nicht so, dass er selbst jetzt tatsächlich sich da vorne hinbringen möchte bei dem Wettbewerb über die Kanzlerkandidatur. Ich halte es für relativ glaubwürdig, zumindest im Augenblick, dass er da nicht danach strebt. Es würde ihm auch seine CSU, will ihn da auch gar nicht hineinmanövrieren. Man hat durchaus Erinnerungen nach wie vor an die gescheiterten Kanzlerkandidaturen von Strauß und Stoiber. Aber was Söder auf jeden Fall möchte, ist vor allem eins. Bayern soll das richtig machen. Also es geht also tatsächlich nicht nur um diesen Personenwettbewerb zwischen den einzelnen potenziellen Kandidaten, sondern es geht ihm auch durchaus um diesen föderalen Wettbewerb zu zeigen, wir machen das richtig und die anderen müssen uns dann eben auch folgen, weil sie erkennen, also die anderen Länder. Das ist ihm meines Erachtens ziemlich wichtig, dass das unter Umständen mal so laufen könnte, dass aus der CDU CDU heraus die Stimmen kommen, die sagen, wir wollen lieber einen Kandidaten von der CSU und dass er sich da womöglich nicht verweigern würde, das mag schon sein. Aber ich sehe ihn nicht so, dass er jetzt das Ganze im Grunde auch diese Handlungsfähigkeit demonstriert, um dadurch eventuell als Kanzlerkandidat ins Gespräch zu kommen.
Also wenn, dann würde er sich bitten lassen. In der jetzigen Situation ist der Gesundheitsminister besonders im Fokus. Klar, die Umfragewerte von Jens Spahn sind mit der Corona-Krise in die Höhe geschnellt. Er erscheint besonnen, holt sich Rat, prescht nicht vor. Kann er es noch verbocken?
Natürlich. Jeder der jetzt Handelnden kann es selbstverständlich noch verbocken. Das kann entweder dadurch geschehen, dass wir alle ungeduldig werden und lauthals das Meckern anfangen, wenn die Maßnahmen uns zu lange gehen. Es kann nach der Krise, nach der akuten Krise stattfinden, dass man dann eben doch mal nachfragt, warum haben eigentlich die verschiedenen Gesundheitsminister sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene zu spät für die Versorgung gesorgt mit Schutzmänteln, mit Schutzmasken und so weiter und so fort. Also natürlich kann es jeder der jetzt Handelnden verbocken. Und je weiter jemand vorne dran ist und je mehr jemand tut, nur jemand, der etwas tut, kann ja auch Fehler machen. Also da ist dann unter Umständen natürlich die Fallhöhe auch relativ groß. Das gehört aber mit zum politischen Geschäft und aus dem Grund vermitteln ja auch unsere Exekutiven, die sagen zwar, wir müssen handlungsfähig sein und wir sind handlungsfähig, aber wir beobachten ja auch, dass auch immer wieder gesagt wird, wir haben die Weisheit nicht gepachtet. Wir können im Grunde jetzt im Augenblick die und die Entscheidung treffen, nach Beratschlagung und so weiter. Wir müssen aber unter Umständen auch nochmal uns umorientieren. Und das ist meines Erachtens schon das wirklich das Besondere an dieser jetzigen Krise.
Wir werden später in der Sendung noch auf Viktor Orban schauen, der die Krise nutzt, um seine Macht auszubauen. Wenn wir unsere politische Landschaft in Deutschland betrachten, teilen Sie da die Analyse, dass es hier zwar schon ein Machtgerangel, aber keinen Machtmissbrauch gibt?
Ja, die teile ich. Also wir haben ein offenes Mediensystem. Wir haben die Möglichkeit, diese Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, auch sehr kritisch zu diskutieren. All das fehlt in Ungarn bereits. Wir haben befristete Maßnahmen. Das ist der große Unterschied zu Ungarn. Diese Maßnahmen sind dort nicht befristet. Wir haben ein lebendiges Parlament. Wir haben einen lebendigen Föderalismus. Nein, also diese Maßnahmen, ich bin durchaus skeptisch und kritisch mit Blick auf die Reichweite der Maßnahmen, aber die sind tatsächlich einerseits demokratisch zustande gekommen und sie sind auch rechtsstaatlicher Überprüfung ausgesetzt und vor allem einer kritischen öffentlichen Meinung und einer kritischen Opposition.
Danke, Ursula Münch. Wie kann man in einer feindlichen politischen Umwelt erfolgreich sein, Macht erwerben und erhalten? Das ist das große Thema bei Machiavellis Schrift, Der Fürst. Die Kirche hatte Machiavellis Schrift, Der Fürst, 1557 auf die Liste der verbotenen Bücher gesetzt. Dabei war er doch der Überzeugung, dass nicht das Wohl der Einzelnen, sondern das öffentliche Wohl Staaten groß macht.
Wenn eine Regierung daran geht, von einer gemäßigten bürgerlichen Ordnung zu einer unumschränkten Herrschaft überzuspringen, so gerät sie immer in Gefahr. Denn Machthaber üben die Gewalt entweder persönlich oder durch Beamte aus. Im letzteren Fall ist ihr Regiment immer schwächer und gefährdeter, da sie allein vom guten Willen jener Bürger abhängen, die zu Beamten eingesetzt worden sind. Diese können ihnen besonders in widrigen Zeiten mit großer Leichtigkeit die Regierung entreißen, indem sie sich offen gegen sie wenden oder ihnen den Gehorsam verweigern. Für den Herrscher ist es nicht der richtige Zeitpunkt, in der Gefahr die unumschränkte Herrschaft an sich zu reißen. Denn die Bürger und Untertanen, die gewohnt sind, von den Behörden die Anweisungen zu empfangen, werden seinen Anordnungen in Zeiten der Bedrängnis nicht gehorchen. Er wird in unsicheren Zeiten immer Mangel an Leuten haben, denen er vertrauen kann. Er kann sich auch nicht auf seine Erfahrungen in ruhigen Zeiten verlassen, wo die Bürger die Regierung brauchen. Da drängt sich jeder zu ihr, jeder macht Versprechungen, jeder will für sie sterben, solange der Tod nicht droht. Doch in widrigen Zeiten, wenn die Regierung die Bürger braucht, da finden sich nur wenige. Diese Erfahrung ist umso gefährlicher, als man sie nur einmal machen kann. Daher muss sich ein kluger Herrscher darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen nötig sind, damit seine Bürger immer und unter allen Umständen den Staat und ihn brauchen. Dann werden sie ihm immer ergeben sein.
Keine Macht für niemand. Politik in der Krise. HR2 Kultur, der Tag. Rechtspopulisten und Rechtsextremisten versuchen, sich quasi an das Virus dranzuhängen. Geschlossene Grenzen und die Akzeptanz von autoritären Führungsmaßnahmen könnten ihnen in die Hände spielen. In Frankreich versucht Präsident Emmanuel Macron, die Franzosen auf eine nationale Union einzuschwören. Alles auf Zusammenhalt, im Abstand halten. Die Vorsitzende des rechtspopulistischen Rassemblement National, Marine Le Pen, macht dann nicht mit. Sie versucht, die Regierung möglichst schlecht aussehen zu lassen in dieser Krise. Marcel Wagner berichtet.
Die Corona-Krise steckte gerade noch in den Kinderschuhen. Da hatte Frankreichs Premierminister Edouard Philippe die Chefs der großen Parteien im Land zu einer Krisensitzung eingeladen. Die Lage wird ernst, so lautete die Botschaft. Entsprechend ernsthaft äußerten sich im Anschluss alle Beteiligten und verzichteten auf politisches Geplänkel. Alle? Fast alle. Marine Le Pen machte eine Ausnahme. Alle Länder haben Maßnahmen getroffen, ihre Grenzen, wenn auch nicht ganz zu schließen, so doch immerhin zu sichern und zu überwachen. Ich halte es für falsch, dass Frankreich das nicht macht, ätzte Le Pen in die Kameras. Die Stimmung ist gereizt, denn aus politischer Sicht kommt diese Krise für die Chefin der extremen Rechten zur Unzeit. Seit Wochen konnten sie und ihre Partei zusehen, wie die Proteste gegen die Reformpolitik der Regierung ihnen in die Karten spielten. Doch nun liegen sämtliche Reformen auf Eis. Stattdessen schossen die Zufriedenheitswerte für den Präsidenten zu Beginn der Corona-Krise in die Höhe, als der sich erfolgreich als oberster Feldherr im Kampf gegen das Coronavirus inszenierte. Le Pen nutzt seither jede Möglichkeit, die Strategie der Regierung anzugreifen und das mit immer drastischeren Mitteln. Die Regierung belügt uns auf allen Ebenen. Seit Beginn dieser Krise verfolgt sie die Strategie, das Ausmaß der Schwäche zu verschweigen, unseres Staates, unserer Vorräte, zu verschweigen, wie unvorbereitet unser Land war, anstatt die Wahrheit zu sagen. Blaffte die Chefin des Rassemblement National kürzlich im Radiosender France Info. Tatsächlich legt Le Pen dabei den Finger in viele offene Wunden, prangert etwa die Knappheit an Masken und Corona-Tests in Frankreich an. Gleichzeitig lässt die rechte Populistin aber wie so oft unterschwellig ganz andere Unterstellungen anklingen, die wieder einmal aus der untersten Schublade der traditionellen Werkzeugkiste der Rechtsextremen hervorgezaubert scheinen und bei den eigenen Anhängern bestens verfangen. So glauben nach einer aktuellen Umfrage rund 40% der Wähler des Rassemblement National, dass das Coronavirus absichtlich in Laboren hergestellt worden sei. Le Pen selbst will das so natürlich nicht behaupten. Ich habe dazu überhaupt keine Meinung, aber ich weiß natürlich, dass in der Geschichte viele Krankheiten aus Laboren entfleucht sind. Auf der Internetseite der Partei deutet der Europaabgeordnete Gilbert Collard an, die Regierung versuche offenbar zu verhindern, dass das Malaria-Medikament Chloroquin im Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werde, und nährt damit verbreitete Verschwörungstheorien über die Familie der ehemaligen Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Nicht ohne dabei auch ihre jüdischen Wurzeln ins Spiel zu bringen. Wie so oft scheint den Populisten alles, was den Staat, andere Politiker, die vermeintlichen Eliten in Zweifel zieht, willkommen und wird ausgeschlachtet, ohne Rücksicht auf Fakten. Seit gut einer Woche benutzt die Opposition und vor allem die Populisten diese verschiedenen Polemiken verstärkt für ihre politischen Zwecke, analysiert Frédéric Michaud, Chef des Politikressorts beim Meinungsforschungsinstitut Opinionway. Zu Beginn der Ausgangssperre hatte die Mehrheit Vertrauen zur Regierung. Je mehr Zeit vergeht, desto schwächer wird das Vertrauen und das Misstrauen steigt. Politisch können die Populisten ihre Strategie also wohl als Erfolg verbuchen. Ob es auch hilft, die Corona-Krise zu überwinden, ist eine andere Frage.
Inzwischen sind 56% der Franzosen unzufrieden mit dem Krisenmanagement ihrer Regierung. Das war anfänglich anders. Der Ton der Populisten: Fakten leugnen oder kleinreden und als starke Macher auftreten. Trump macht das auch sehr erfolgreich. Erst behauptete er, es sei ein chinesisches Virus und es sei alles unter Kontrolle. Und wenige Wochen später sagt er dann mit der gleichen Inbrunst, es ist eine Pandemie. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eine Pandemie ist, lange bevor es als Pandemie bezeichnet wurde. In Italien hat Regierungschef Giuseppe Conte mit der Krise an Format und Zuspruch gewonnen. Der rechtspopulistische Lega-Chef Matteo Salvini dagegen sinkt in der Wählergunst. Aber auch das kann sich natürlich ändern. Dass die Corona-Krise zu ihren Gunsten wirkt, daran arbeiten diverse rechte Plattformen im Netz. Wie sich Rechtspopulisten Gehör verschaffen, das untersucht auch Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Schönen guten Abend, Herr Dittrich.
Guten Tag.
Auch für die Rechten werden die Auftritte im Netz ja noch wichtiger. Auch für sie brechen andere Wege, die Menschen zu erreichen, weg. Zum Beispiel bei Lesungen, Seminaren und Vorträgen. Brechen den Rechten denn auch klassische Themen weg?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Auch bei Rechtsextremen und Rechtspopulisten ist es natürlich so, dass neben Corona nichts mehr durchkommt. Und das größte Thema, über das die bisher mobilisiert haben, ist natürlich Migration. Und dort hauptsächlich natürlich die Probleme der Migration, insbesondere Straftaten von migrantisierten Personen.
Auch die Krankheit an sich ist ja ein Thema, was in rechten Kreisen immer wieder gerne instrumentalisiert wird. Wie lautet da die Erzählung?
Das sehen wir, dass hier probiert wird, natürlich umzusatteln darauf, dass man jetzt eine leider schon sehr lange beliebte Erzählung verwendet, dass Migration gleich Krankheiten bringt, also dass Fremde gleich dreckig, unrein sind und Krankheiten bringen. Und derzeit wird das ganze Thema dann probiert umzumünzen auf die Geflüchteten, die wir derzeit an der EU-Außengrenze haben, dass die doch alle Krankheiten jetzt bringen würden und Corona. Wenn man sich aber ansieht, wie in Österreich dieses eine Skigebiet die Corona in ganz Europa verbreitet hat, sind es vielleicht nicht die Fremden, nach denen sie schauen, die hier mehr dazu beigetragen haben.
Wieso ist es eigentlich in Krisenzeiten leichter, Menschen von Verschwörungstheorien und extremen Ideologien zu überzeugen?
In unsicheren Zeiten sehen Menschen, dass die typischen Autoritäten, die sie haben, Lehrer, Eltern, Politiker, nicht mehr wissen, wie es genau weitergeht. Es gibt Unsicherheiten, es gibt keine klaren Antworten. Es ist ja ein sehr komplexes Thema, bei dem wir alle noch nicht wissen, wie lange es weitergeht, was danach ist. Und dort ist es für diese Leute sehr attraktiv, wenn ihnen jemand klare Antworten gibt und vor allem ein klares Feindbild benennen kann. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, um Insiderwissen zu haben. Also, dass sie irgendwie, der Nachbar von irgendwem hat mir gesagt, ich weiß, aber dann und dann kommt das. Das ist natürlich etwas, was einem so eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben wieder gibt, wenn man denkt, man ist zumindest besser informiert als die anderen.
Also klare Antwort im Sinne von einfacher Antwort, leicht verständlich. Jetzt, wo alle viel zu Hause Zeit verbringen müssen, haben die Menschen auch viel Zeit im Netz zu surfen. Ist das ein Vorteil gerade für die Rechten?
Ja, das sehen wir auf jeden Fall, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme über die letzten Jahre sich ein sehr gutes Netzwerk online aufgebaut haben. Ihre Inhalte finden ja sonst eigentlich nirgendwo statt, deshalb ist das natürlich ihr Hauptausspielungsraum. Und das ist jetzt natürlich ein sehr großes Problem, dass gerade Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in ihrem normalen sozialen Umfeld sind, jetzt sehr viel Zeit dort verbringen. Und ohne Austausch mit ihrem normalen Umfeld kann es ja leicht sein, dass sie dann dort irgendwelche diese Verschwörungstheorien sehen und immer tiefer in diesen Sumpf rutschen. Deshalb wäre es jetzt sehr wichtig, wenn Eltern aufpassen, was machen eigentlich ihre Kinder online in dieser Zeit. Aber natürlich auch für Erwachsene ist es so, dass sie sehr einsam sein können, wenn sie so isoliert sind und online es sehr viele rechtsextreme und rechtspopulistische Communities gibt, die ein starkes Gefühl von Identität geben können, die jetzt sehr attraktiv wirken.
So Zugehörigkeitsgefühl, dass man dabei ist. Momentan werden ja gerade die öffentlich-rechtlichen Medien viel genutzt. Die Menschen sind auf der Suche nach seriöser Information. Und die bürgerlichen Parteien, gerade auch die Partei der Kanzlerin, die CDU, schneiden bei Umfragen besser ab als vor der Krise. Wie stark ist eigentlich die AfD präsent im Netz?
Sie hat auf jeden Fall einen Spielraum verloren, weil die klassischen Themen ja nicht mehr funktionieren. Und auch die Dinge, die sie bis jetzt angebracht haben, ja jetzt nicht unbedingt sich so stark unterscheiden von dem, was die Bundesregierung empfiehlt. Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass sie hier ein bisschen Profil verliert.
Also hat es eine Partei wie die AfD in solchen Zeiten, wo die Regierung handlungsfähig erscheint, schwerer als sonst?
Ja, die meisten Leute wollen doch Krisenmanager. Sie wollen Leute, die konstruktiv sind. Sie wollen eine gewisse Sicherheit, das, was sie schon kennen und kein Experiment, nichts irgendwie, was draußen ist. Leider gibt es aber auch viele andere Leute, die in so Zeit dann in die Gegenteil tendieren. Das sehen wir eben zurzeit daran, dass Videos von Verschwörungstheoretikern derzeit viel mehr Aufrufe bekommen, als sie das sonst bekommen.
Wie ist das mit der Präsenz der AfD? Hat man das Gefühl, dass sie jetzt ganz besonders versucht, im Netz zu punkten, auch wie andere Rechtspopulisten?
Alle rechtsextreme und rechtspopulistischen Kräfte probieren das derzeit sehr stark. Das ist natürlich ein guter Moment, wenn alle Leute online sind und man da gute Strukturen hat, Leute zu erreichen.
Nun sind wir noch nicht am Ende der Krise. Wir werden wahrscheinlich noch einige Wochen vermehrt zu Hause verbringen. Corona wird uns möglicherweise noch viele Monate begleiten. Was für eine Entwicklung sehen Sie im Netz auf den rechten Seiten?
Die Entwicklung ist sehr unterschiedlich. Ich mache mir vor allem eher Angst darüber, dass sehr unklar ist, wie das weitergeht, wenn sich die wirtschaftliche Lage jetzt deutlich verschlechtern sollte, wenn die Leute arbeitslos werden und kein Geld mehr haben, ist das durchaus etwas, was Leute in eine Radikalisierung treiben kann. Und leider sehen wir, wenn wir an den äußersten extremen Rand des Rechtsextremismus gehen, auch viele Leute, die genau diesen Ausnahmezustand toll finden und ihn noch verstärken wollen und sogar dazu aufrufen, Terroranschläge zu verüben, um eben noch mehr dieses Chaos und noch mehr Unruhe zu stiften.
Wie ist das Verhältnis überhaupt von Verschwörungstheorien und tatsächlichen Aufrufen zu Gewalt?
Bei Verschwörungstheorien, wenn man sie sich genauer anschaut, sind sie oft leider nicht irgendwie nur so harmlose, verrückte Ideen, sondern wenn man eine Welt beschreibt, in der eine satanistische Elite den geheimen Plan verfolgt, die Deutschen auszurotten, dann löst das natürlich bei vielen Leuten einen Handlungsdruck aus, irgendwie die Deutschen zu retten oder seine Familie zu retten. Und wie wir in Hanau gesehen haben, kann dieser Handlungsdruck leider auch in Gewalttaten münden.
Danke, Miro Dietrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Keine Macht für niemand. Politik in der Krise. Wie regiert man am besten? Wie viel Härte muss sein? Wie schafft man Zufriedenheit? Im Hauptwerk Machiavellis probiert der Fürst verschiedene Dinge aus, um seine Macht zu erhalten und beim Volk gut dazustehen.
Nach der Eroberung der Romagna sah Cesare Borgia, der Herzog, dass diese von unfähigen Herren beherrscht wurde, die ihre Untertanen mehr ausgeplündert als in Zucht gehalten und diesen nur Anlass zur Uneinigkeit und nicht zur Einigkeit gegeben hatten. Deshalb machten sich in diesem Land Räubereien, Händel und jede Art Gewalttat breit. Er hielt es für nötig, dem Land eine gute Regierung zu geben, um es wieder zu befrieden und seiner herrscherlichen Gewalt gefügig zu machen. Daher setzte er Herrn Ramiro de Orco, einen grausamen und schnell zupackenden Mann, als Statthalter mit weitestgehenden Vollmachten ein. Dieser stellte in kurzer Zeit Ruhe und Einigkeit wieder her und erwarb sich dadurch den besten Ruf. Bald darauf hielt der Herzog solch außerordentliche Machtbefugnisse nicht mehr für angebracht, da er fürchtete, sie könnten zu Hass führen. Er setzte nun im Land eine Zivilverwaltung mit einem hervorragenden Präsidenten ein, bei der jede Stadt ihren Fürsprecher hatte. Da er erkannte, dass ihm die bisherige Härte bei manchen Hass eingetragen hatte, wollte er, um sich beim Volk von jedem Verdacht reinzuwaschen und es wieder ganz für sich zu gewinnen, zeigen, dass etwa begangene Grausamkeiten nicht auf ihn zurückzuführen seien, sondern auf den bösartigen Charakter seines Vertreters. Bei nächster Gelegenheit ließ er ihn in Cesena eines Morgens auf dem Marktplatz in zwei Stücke hauen und mit einem Stück Holz und einem blutigen Messer an der Seite ausstellen. Dieses furchtbare Schauspiel erfüllte die Einwohner mit Genugtuung und machte gleichzeitig tiefen Eindruck auf sie.
Der Fürst und seine Ideen. Wie es einer Regierung gelingen kann, eine Pandemie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, das kann man derzeit in Ungarn beobachten. Schon am 11. März wurde dort der Notstand ausgerufen und das Parlament billigte einen Gesetzentwurf, der Ministerpräsident Viktor Orbán freie Hand gibt. Der Opposition wirft Orbán vor, auf Seiten des Virus zu stehen.
137 Stimmen zu 53 Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Die Zweidrittelmehrheit der Regierung reichte. Viktor Orbán kann jetzt für die Dauer der Gefahrenlage per Dekret regieren. Nur wann ist die Gefahr durch die Pandemie vorbei? Vor allem das fehlende Ablaufdatum sorgt europaweit für Kritik. Die Justizministerin sagte dazu in der ARD: Das ist eine kristallklare, objektive Frage, so Judith Worger. Das ungarische Parlament bestimme, wann der Notstand und die entsprechenden Gesetze beendet würden. Nur dort hat die Regierung die Zweidrittelmehrheit und für die Dauer des Notstandes wird es keine parlamentarische Begutachtung geben. Auch Wahlen und Volksabstimmungen sind ausgesetzt. Fazit des Politologen Soltan Lakner: Die Regierung entscheidet, wann der Notstand eingeführt und wann er beendet wird, so Lakner im Fernsehsender ATV. Notstand mit einem Ablaufdatum, 90 oder 120 Tage, dem hätte die Opposition sogar zugestimmt. Aber regieren per Dekret ohne Ablauffrist? Zsolt Molnár von den Sozialisten sagte dem Fernsehsender ATV: Wir werden sehen, ob die Regierung die Situation missbraucht oder nicht. Aber klar ist, eine unbegrenzte Rechtsordnung können wir nicht unterstützen. Aber vielleicht war das ja Orbáns Drehbuch. Auf regierungsnahen Facebook-Seiten werden die Oppositionsführer bereits als mangelnde Patrioten verunglimpft. Sie stehen auf der Seite des Virus, heißt es da. Viktor Orban veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video. Es zeigt ihn auf dem Weg zum Krisenstab. Bevor er den Raum betritt, gibt es noch einen Seitenhieb auf die Opposition. Die Opposition, sagt er, hat nicht für unseren Vorschlag zur Verlängerung des Notstandes gestimmt. Deshalb ist eine Pattsituation entstanden. Unser Schutzboot bekam ein Leck. Das konnten wir jetzt flicken. Im Zuge der Pandemiebekämpfung hat die Regierung Orban auch das Strafgesetz verschärft. Wer künftig Falschinformationen verbreitet, die die Pandemiemaßnahmen der Regierung beeinträchtigen können, der kann bis zu 5 Jahre in Haft kommen. Miklós Horgitay vom Journalistenverband MUOS sieht darin eine große Gefahr. Das wird über jedem Journalisten, jeder Redaktion schweben und kann ein Werkzeug von Selbstzensur bis Zensur sein, sagt er. Die meisten Ungarn indes sind laut Umfragen mit den Pandemie-Maßnahmen der Regierung einverstanden, sogar mit dem Regieren per Notstand, aber für einen unbegrenzten Zeitraum? Prinzipiell bin ich einverstanden, aber die unbegrenzte Ermächtigung ist eine Riesendummheit, sagt Krzysztof. Die Lage rechtfertige keinen unbegrenzten Notstand, meint auch Andrea. Dieser Mann indes findet, die Gefahr einer Diktatur bestehe nicht, da sei die Opposition etwas zu hysterisch. Im Internet hatten Zehntausende Ungarn gegen die Ermächtigung protestiert. In ganz Europa warnten viele Politiker über alle Parteigrenzen hinweg und forderten Sanktionen. Von Rauswurf der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der EVP bis zum Entzug der Stimmrechte des Landes in der EU. Die EU-Kommission mahnte lediglich, die EU-Grundwerte einzuhalten.
Notstand Open End aus Ungarn, Stefan Oschwart. Ungarn ist übrigens nicht das einzige Land, das die Corona-Krise nutzt, um weitreichende Änderungen durchwinken zu lassen. Auch in Polen zum Beispiel versucht die PiS-Regierung zusammen mit Hilfsmaßnahmen auch noch Wahlrechtsänderungen auf den Weg zu bringen. Eine merkwürdige Kombination. Wenn eigentlich grundlegende Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dann ist das ein Ausnahmezustand in einer Demokratie. Es wäre nicht das erste Mal, dass infolge einer Krise die Demokratie ausgehöhlt würde. Denn wenn eine Gesellschaft unter Druck gerät, dann ist sie anfällig. Dann werden ihre Grundfesten erschüttert und in einer Krise ist der Wunsch nach Sicherheit vorrangig. When the going gets tough, the tough get going, sagt man. Sicherheit frisst Freiheit, sagt Dr. Matthias Lemke, Politikwissenschaftler an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und Betreiber des Blogs Demokratie im Ausnahmezustand. Guten Abend, Herr Lemke.
Hallo, Frau Ring, grüße Sie.
Eigentlich dient ein Ausnahmezustand ja dazu, möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Sonst wäre es ja auch kein Ausnahmezustand, sondern eben ein neuer Zustand. Die Rückkehr zur alten Normalität klappt aber nicht immer und ist manchmal auch gar nicht gewollt. Was braucht es, damit niemand den Ausnahmezustand ausnutzen kann, um ganz andere machtpolitische Interessen durchzusetzen, wie es Orban gerade tut oder zum Beispiel Erdogan in der Türkei nach dem Putschversuch getan hat?
Ja, ein Ausnahmezustand ist natürlich erstmal dafür da, in einer Krisensituation der Exekutive erweiterte Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Und wenn Sie dann sozusagen das auch mal ideengeschichtlich reflektieren, der moderne Staat ist eigentlich immer angetreten mit einem Sicherheitsversprechen, den Bürgern Sicherheit zu geben, Sicherheit, die sie ohne seine Existenz nicht haben. Und diese Sicherheit dient dann dazu, Freiheit zu leben. Diese Sicherheit ist also nicht zweckfrei, sondern sie dient dazu, Freiheit zu ermöglichen. Und immer dann, wenn sozusagen eine Situation eintritt, wo ich merke oder wo die Bürger merken, dass sie in der Krise langfristig ihrer Freiheitsrechte verlustig gehen, dann braucht es in der Regel institutionelle Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel parlamentarische Kontrolle oder eine funktionierende politische Öffentlichkeit.
Exekutiver Machtmissbrauch, das ist ein Phänomen, das man kennt. Deshalb sehen die deutschen Notstandsgesetze die Einbindung der Legislative vor. Da soll ein gemeinsamer Ausschuss aktiviert werden. An den Fall einer Pandemie hat man dabei aber nicht gedacht. Was bedeutet das für einen solchen Fall, wie wir ihn jetzt haben?
Also die deutschen Notstandsgesetze, ist ja sozusagen die deutsche Variante von Ausnahmezustand, sind international betrachtet tatsächlich ein Sonderfall. Sonderfall dahingehend, dass, wenn Sie das in anderen repräsentativen Demokratien sich angucken, in der Regel primär die Exekutive, also die Regierung, entscheidet in der Krisensituation. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich die einer guten Regierung, also eine Regierung, die sich auch an Recht und Gesetz hält und möglichst schnell dann auch wieder versucht, die vorherige Normalität wiederherzustellen. So ein Pandemiefall ist tatsächlich im deutschen Notstandsdenken nicht vorgesehen. Wenn Sie das sich in Frankreich zum Beispiel angucken, die ja viel Erfahrung haben, auch gerade in jüngerer Vergangenheit mit dem Ausnahmezustand, dann haben die das da tatsächlich auch nicht, haben dafür jetzt unlängst den sogenannten État d'urgence sanitaire eingeführt, also einen sogenannten Gesundheitsnotstand. Was für uns, glaube ich, wichtig wäre, ist, dass die Regierung sich auch in der Situation, wie wir sie jetzt haben, daran erinnert, was in einer Krisensituation wichtig ist, zu kommunizieren, Informationen auszutauschen, Feedback einzuholen, um dann nicht in irgendwelche Sackgassen zu geraten mit Maßnahmen, die am Ende gar nicht mehr zielführend sind.
Wenn man aus einer funktionierenden Demokratie heraus so einer Krise begegnet, ist das natürlich was anderes, als wenn schon Freiheitsrechte vorher beschnitten wurden. Der Fall von Ungarn zeigt ja, dass da schon vorher einiges im Argen lag.
Der Punkt ist tatsächlich, dass wir immer wieder gucken müssen, dass wir in einem Ausnahmezustand, wo die Regierung mit eklatant viel mehr Macht ausgestattet wird, als sie die normalerweise hätte. Dass wir immer wieder Mechanismen haben, dass wir immer wieder versuchen, Maßnahmen zu verändern, Maßnahmen anzupassen, um nicht nur eine adäquate Krisenreaktion zu verfolgen, sondern um auch Freiheitsrechte zu schützen. Und wenn wir diese Möglichkeiten nicht mehr haben, Sie haben Ungarn gerade als Beispiel angesprochen, andere Prozesse, die wir in der Vergangenheit beobachten konnten, wie zum Beispiel in der Türkei, wo wir nach dem Militärputsch von 2016 im Ausnahmezustand einen ganzen Verfassungsänderungsprozess gesehen haben, oder aber auch in Frankreich, wo im Ende des Ausnahmezustandes 2017 Teile von ausnahmezustandlichen Regelungen in Normalgesetzgebung überführt worden sind. Da wird sehr, sehr deutlich, wie missbräuchlich und wie schwierig und wie demokratisch und rechtsstaatlich prekär so eine Situation tatsächlich ist.
Ganz entscheidend ist ja auch immer, wie kommuniziert wird. Die Rhetorik der Politiker geht schon in vielen Ländern in eine eindeutige Richtung. Da wird viel vom Krieg gegen das Virus gesprochen. Macron tut das, Trump sowieso. Was macht das mit der Gesellschaft, wenn ihre Politiker so reden?
Diese Kriegsrhetorik ist tatsächlich eine, die können Sie über die gesamte Geschichte des Ausnahmezustands beobachten. Wenn wir jetzt nur mal sozusagen 20, 30 Jahre zurückgehen, gucken Sie mal nach 9/11. George W. Bush hat auf 9/11 geantwortet mit "America is at war". Oder François Hollande nach dem 13.11.2015 hat gesagt, La France est en guerre, also Frankreich befindet sich im Krieg. Macron wiederholt das jetzt und zahlreiche andere Politiker wiederholen das auch. Das ist im Endeffekt erstmal nichts anderes als eine in der Krise vielleicht verständliche Ad-hoc-Reaktion. Es ist aber auch eine übermäßige Vereinfachung. Und ich sage, diese Krise mit all ihren komplexen Ursachen, das gilt für Terrorismus genauso wie für eine Pandemielage, der werde ich nicht gerecht, wenn ich so eine Rechnung aufmache, wir die Guten und dann steht da draußen irgendwo der Feind. Eine Pandemie, eine Viruserkrankung, wie will ich da den Krieg führen gegen ein Virus? Also diese Rhetorik stellt Einheit her, stellt auch eine Form von Verbindlichkeit, eine Form von Integration her, das glaube ich schon, das leistet sie. Allerdings um den Preis, dass die Komplexität der Lage nicht mehr erfasst wird, bis zu dem Punkt hin, wo sich dann auch fremdenfeindliche Aktionen bemerkbar machen, wie zum Beispiel, dass asiatisch aussehende Menschen sich beschimpfen lassen müssen auf den Straßen, so wie es ja auch im Anfang der Krise durchaus bemerkbar war.
Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass in so einer Krise der Ruf nach Stärke lauter wird. Wie gefährdet ist die Demokratie im Ausnahmezustand? Was muss beachtet werden, damit sie vielleicht sogar gestärkt hervorgeht aus so einer Krise?
Ich glaube, also Demokratie ist ja als Projekt immer gefährdet. Ne? Sie ist immer irgendwie prekär. Und wir können das auch im Normalzustand von Demokratie beobachten, wenn sich immer mehr Menschen von Demokratie abwenden oder wenn immer mehr Menschen bereit sind, auch im Regelbetrieb von Demokratie den vermeintlich so klaren wie einfachen Lösungen zuzustimmen, dann gerät Demokratie unter Druck. Ich glaube, für den Ausnahmezustand gilt das auch. Es gilt aber umso mehr, dass sich die Demokratie, ihre Vertreter, ihre Repräsentantinnen, Repräsentanten, aber auch die Bürger überlegen müssen, wie komme ich aus dem Ausnahmezustand wieder raus? Also welche Maßnahmen, welche Schritte werde ich ergreifen, um die ausgeweiteten Kompetenzen der Exekutive wieder zurückzuführen. Wenn das nicht gelingt, wenn eine Normalisierung des Ausnahmezustands stattfindet, dann ist Demokratie, glaube ich, hochgradig gefährdet. Und was helfen kann, um eben dieser Gefährdung zu entgehen, ist, dass sich sowohl die politisch verantwortlich Handelnden wie auch die Bürgerinnen und Bürger immer wieder fragen, was bringt das, was wir hier tun? Ist das zielführend und vielleicht noch wichtiger, gerade wenn es auch um Grundrechte und deren Einschränkung geht, ist das angemessen?
Danke, Matthias Lemke. Erstaunlich aktuell, was Niccolo Machiavelli um 1513 über politische Macht geschrieben hat. Hier ein weiterer Auszug.
Diejenigen, welche durch ihre persönliche Tüchtigkeit Staatsführer werden, erwerben ihre Herrschaft unter Schwierigkeiten. Doch sie behalten sie mit Leichtigkeit. Die Schwierigkeiten, die sie bei der Erwerbung ihrer Herrschaft haben, kommen zum Teil von den neuen Gesetzen und Gewohnheiten, die sie einführen müssen, um den Staat zu gründen und ihre persönliche Sicherheit zu festigen. Denn jeder Neuerer hat alle die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten. Und er hat an denen nur laue Verteidiger, die sich von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen. Daher kommt es, dass die Feinde der neuen Ordnung diese bei jeder Gelegenheit mit aller Leidenschaft angreifen und die anderen sie nur schwach verteidigen, sodass der neue Herrscher zusammen mit diesen in Gefahr gerät. Will man diesen Punkt gründlich behandeln, so muss man untersuchen, ob solche Neuerer aus eigener Kraft bestehen können oder ob sie von anderen abhängen. Das heißt, ob sie zur Durchführung ihrer Unternehmung Hilfe erbitten müssen oder ob sie dazu aus eigener Kraft fähig sind. Im ersten Fall fahren sie immer schlecht und erreichen nichts. Doch wenn sie eigene Truppen haben und Zwang ausüben können, gefährden sie sich nur selten. Daher kommt es, dass alle bewaffneten Propheten gesiegt haben, die unbewaffneten zugrunde gegangen sind. Zu allem, was ich angeführt habe, kommt noch der Wankelmut der Menge. Es ist leicht, sie zu einer Sache zu überreden, aber schwer, sie bei der Stange zu halten. Darum ist es gut, darauf eingerichtet zu sein, dass man sie, wenn sie nicht mehr glauben, dazu zwingen kann.
Politik in der Krise, HR2 Kultur, der Tag. Eine globale Pandemie sei nicht die Zeit für politische Zankereien. So sagte es der israelische Oppositionsführer Benny Gantz und blieb nicht bei der Theorie, sondern trat in eine Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu ein. Weitere anderthalb Jahre kann Netanyahu nun Ministerpräsident bleiben, bevor Gantz das Amt dann übernehmen wird. Damit hat Gantz eine vierte Parlamentswahl binnen weniger Monate vermieden. Und Netanyahu bleibt im Amt, obwohl ihm gleich drei Korruptionsklagen bevorstehen und eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für Parteien gestimmt hatte, die ihm dieses Amt eigentlich streitig machen wollten. Tim Aßmann berichtet.
Er ist der oberste Krisenmanager seines Landes. Wenn die Israelis in diesen Tagen über den Stand der Pandemiebekämpfung oder über die Maßnahmen der Regierung informiert werden, ist das immer Chefsache und Benjamin Netanyahu selbst spricht zu seinen Mitbürgern. Mitte vergangenen Monats, als die Einreisebestimmungen nach Israel gerade verschärft worden waren, sah der Premierminister die Lage sehr optimistisch und er sagte auch, wessen Verdienst das sei. Dank der Maßnahmen, die wir angeführt haben, kann ich sagen, dass die Situation in Israel unter Kontrolle ist und zu den besten der Welt gehört, wenn nicht sogar die beste Situation unter den westlichen Staaten darstellt. Ein starker Anführer zu sein, die Dinge im Griff zu haben. Das war schon immer Teil von Benjamin Netanyahus politischem Markenkern. Die Corona-Eindämmung wird nun von ihm und seinem Umfeld koordiniert, Kritiker sagen, instrumentalisiert. Fakt ist, Corona überlagert natürlich auch in Israel alle anderen Themen, wovon Netanyahu durchaus profitiert. Die Korruptionsanklage gegen ihn ist komplett in den Hintergrund gerückt. Der Prozess, in dem sich Netanyahu unter anderem wegen Bestechlichkeit verantworten soll, wurde wegen der Corona-Krise verschoben und wird nicht vor Ende Mai beginnen. Netanyahu nutzt die Krise aus, sagt Yuval Diskin, ehemaliger Geheimdienstchef und Kritiker des Ministerpräsidenten. In diesen Tagen befinden wir uns mitten in einer ernsten nationalen Gesundheitskrise und werden von einem Angeklagten angeführt, dem es zwei Tage vor Prozessbeginn gelingt, die Gerichte mit einem Notdekret zu schließen, und der zu unserer Bestürzung im Namen der Krise auch unser Parlament lähmt. Diese Aussage von Yuval Diskin stammt aus einer Online-Demonstration, die live im Internet übertragen wurde und an der fast 600.000 Israelis teilnahmen. Netanyahu wird vorgeworfen, im Anti-Corona-Kampf das Parlament umgangen zu haben. als er dem Geheimdienst erlaubte, Mobilfunkdaten zu nutzen, um die Bewegungsprofile von Corona-Infizierten zu rekonstruieren. Von einer Corona-Diktatur sprach der israelische Bestsellerautor Yuval Noah Harari auf Twitter, und in einem Interview wies er darauf hin, dass die Israelis weiterhin in Gegner und Anhänger Netanjahus gespalten seien. Politikern wie Netanjahu und Trump wird es sehr leicht fallen, ihre Wählerschaft in diesen Zeiten davon zu überzeugen, dass sie alles am besten wissen und sich um die Bevölkerung kümmern. Im Umgang mit der Pandemie besteht die Herausforderung darin, nicht nur mit der Hälfte der Bevölkerung zu arbeiten. Anfang März wählten die Israelis und Benjamin Netanjahus Likud-Partei wurde zwar stärkste Kraft, sein Lager kam aber auf keine eigene Parlamentsmehrheit. Netanjahu machte Druck auf den bisherigen Oppositionsführer Benny Gantz. Dieser solle angesichts der Corona-Bedrohung einer sogenannten Notstandseinheitsregierung beitreten. Gantz, der 1,5 Jahre und 3 Wahlkämpfe lang immer wieder erklärt hatte, einer Regierung unter einem wegen Korruption angeklagten Benjamin Netanjahu nicht angehören zu wollen, ist nun doch genau dazu bereit. Und so hat Netanjahu in der Corona-Krise das erreicht, was immer wichtiges Ziel in seinem politischen Überlebenskampf war. Er kann sich dem Korruptionsprozess stellen und dennoch weiterregieren.
Da haben wir wieder die Sehnsucht nach Sicherheit und einer starken Führung. Jetzt Opposition, Protest, Widerstand, wie wir Populisten, Autokraten und Rassisten entgegentreten können. So heißt das jüngste Buch von Professor Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler an der Universität in Gießen. Schönen guten Abend, Herr Professor Leggewie.
Guten Abend, Frau Renk.
Keine Macht für niemand, so haben wir ein bisschen augenzwinkernd getitelt. Das war mal ein linksanarchistischer Spruch, der für eine Vision von einer besseren, gerechteren Welt stand. Welche Chancen sehen Sie nach dieser Krise mit Corona jetzt tatsächlich eine Politik zu machen, die vielleicht ökologischer, nachhaltiger, menschlicher sein könnte?
Ich glaube schon, dass wir die Chance haben. Wir haben darüber nachgedacht in der Sendung, wie man aus bestimmten Ausnahmezuständen wieder herauskommt. Die Frage, die jetzt von Bedeutung wird, ist, was man danach eigentlich tut. Jeder hat ja jetzt im Moment, wenn er nicht in einer ganz schlimmen Notlage war, erlebt, wie es ist, wenn das Leben, das wir kannten, die Welt, wie wir sie kannten und die es so nicht mehr geben wird, wenn wir da einen Schritt zurückschalten, wenn wir da ein Stück auch überlegen können, wenn wir da reflektieren können über das, ob das, was wir bisher so als normal gefunden haben, wirklich gut und richtig war. Und so wie das jeder im Privatleben kann, können das natürlich auch Gemeinwesen. Der Machiavelli, der viel zitierte, hatte hier vom öffentlichen Wohl gesprochen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie das eigentlich werden wird, wenn wir dann das öffentliche Leben, aber vor allen Dingen auch die Wirtschaft wieder, wie es jetzt so schön heißt, hochfahren. Mhm. Stellen wir dann dieselben Autos her und Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe? Sind wir dann weiterhin so touristisch unterwegs wie bisher? Ist die Landwirtschaft immer noch dieselbe? Oder können wir die Impulse, die jetzt gegeben werden, die uns ja gezeigt haben, wie Globalisierung und ein bestimmtes Wirtschaftssystem auch eine Interkonnektivität schafft, die schädlich sein kann, können wir da einen Schritt zurücktreten und die Dinge machen, die wir alle in der Schublade haben, also eine sozialökologische Gesellschaft.
Aber das ist natürlich kein leichter Weg, denn so ein großes System tendiert ja schnell dazu, wieder in altes Fahrwasser reinzurutschen.
Das ist richtig. Das ist die normale Erfahrung, die wir haben. Und leider muss man dann immer wieder an die Beispiele erinnern, wo es Kriege gegeben hat, wo das eben nicht der Fall war. Wo tatsächlich, wie es so schön in der Antike schon hieß, der Krieg der Vater aller Dinge war. Ich rede hier nicht vom Krieg ganz ausdrücklich, sondern ich rede von einer tiefen Krise, die uns zum Übernachdenken bringen kann. Alle Konzepte, wie man nach der Corona-Krise die Klimakrise jetzt lösen könnte, liegen auf dem Tisch. Und vielleicht ist es jetzt doch etwas leichter, tatsächlich auch zu überlegen, wie gehen wir den nächsten Schritt. Ich rede nicht vom Ausnahmezustand. Das ist das falsche Muster für die Lösung der Klimakrise, sondern ich rede von der Einsicht, die da ist, von der Bereitschaft vieler Unternehmen, von der Fähigkeit, bestimmte Technologien zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir das schaffen können. Und diese Zuversicht zu geben, das ist im Grunde genommen Aufgabe einer Politik der Mitte oder auch der Linken gegen diese Autokratie. autokratischen Versuchungen, von denen wir jetzt die ganze Zeit gehört haben. Denn die machen weder das Gesundheitssystem, reparieren das Gesundheitssystem wie Orban, noch heilen sie wie Le Pen oder Salvini auch nur einen einzigen Kranken in ihren Ländern.
Also diese Krise eröffnet uns neue Chancen. Wir müssen sie aber nutzen. Wir müssen das, was in den Schubladen, wie Sie sagen, liegt, dann eben auch hervorholen. Und es muss Menschen geben, die das dann auch entsprechend durchsetzen.
Ja, und dafür braucht es, so wie es Machiavelli ausgeführt hat, eben so etwas wie eine Orientierung am öffentlichen Wohl. Ich habe nichts übrig für den starken Staat, der jetzt beschworen wird. Ich habe aber auch nichts übrig für keine Macht für niemand, sondern ich habe etwas für Staatlichkeit übrig. Das heißt, bestimmte Funktionen, die wir privatisiert haben, wie zum Beispiel die Gesundheit, das ist im Moment unser größtes Problem, wie die Bildung, aber wie auch das Wohnen, wie auch den öffentlichen Verkehr. All diese Funktionen, die müssen wieder in viel stärker auch vom Staat reguliert werden. Das heißt, was wir im Moment günstigerweise erleben können, ist eine Wiederkehr des Staates, nicht des autoritären Staates, sondern eines Staates, der sich tatsächlich wieder dem Gemeinwohl zuwendet, nach 20, 30 Jahren größter Marktblödigkeit, die seltsamerweise einherging mit einer Stärkung der autoritären Kräfte ganz rechts.
Es geht ja in der Politik schon immer um Positionen, um Macht. Die Frage ist, welchen Stellenwert die Macht an sich bei den handelnden Personen hat. Vielleicht sind wir da von einer Kanzlerin Merkel verwöhnt, die es zwar doch immer verstanden hat, sich der Konkurrenz zu erwehren, aber sie hat nie den Eindruck erweckt, es ginge ihr um persönliche Machtfülle. Haben wir da eine besondere Sensibilität gegenüber allzu viel Machtstreben?
Ich glaube schon, dass die Deutschen nach 1945 diesbezüglich viel gelernt haben und viele, die sich Merkel weggewünscht haben, werden sich noch nach ihr sehen. Gerade die extreme Rechte, die sie immer verjagen wollte, schlüpft er jetzt auch gern unter Muttis Schutzschirm. Ich glaube, was bei Merkel etwas zu kurz kommt, ist tatsächlich, ich will es nicht das Visionäre nennen, aber tatsächlich eine Debatte im Moment nur, nicht nur wie lösen wir die Krise jetzt, wie verhalten wir uns, sondern was kommt danach. Das vermisse ich ein wenig. Und da müssten zunächst einmal die öffentlichen Intellektuellen eintreten. Da müsste eine öffentliche Debatte stattfinden. Da muss die Bürgergesellschaft sich zu Wort melden und tatsächlich auch eine Führung in dieser Richtung reklamieren.
Aber die Krise wäre eine Chance genau dafür. Vielen Dank, Professor Leggewi. Keine Macht für niemand, Politik in der Krise. Auch wenn alle an einem Strang ziehen, um ein Ausnahmeproblem wie die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, manche ziehen stärker, manche auch in eine andere Richtung und manche werden einfach mitgerissen. HR2 Kultur der Tag. Sie finden unsere Sendung auf hr2.de und in der ARD Audio App und können sie jederzeit als Podcast hören. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.